So, also ich darf Ihnen etwas über das CO2 erzählen. Also es ist viel einfacher, hoffe ich. Die Geschichte, die ich dazu mir ausgedacht habe, manche kennen dieses Bild von dem Körper als eine Stadt, die, in die der Zug hineinfährt, der bringt Sauerstoff hinein und er fährt dann etwas entladen hinaus. Irgendwie ist der Pointer verschwunden, aber gut, also er fährt hier, da ist er beladen, da ist er leer, fährt hinaus. Das, was dann am Ende übrig bleibt, also das ist irgendwie die Aufnahme vom Sauerstoff, 240 Milliliter pro Minute, und wir produzieren in der gleichen Zeit 200 Milliliter CO2. Also ungefähr in jedem Atemzug sind 20 Milliliter CO2 drinnen. Das müssen Sie einmal als erstes. Das, was es gibt für den Sauerstoff, eigentlich keinen richtigen Speicher. Das ist also ganz gering, ein bisschen was ist in der Muskulatur und im Hämoglobin, das ist es schon, während es fürs CO2 einen riesigen Speicher im Körper gibt. Das macht schon einmal einen großen Unterschied aus. Die CO2-Elimination ist eigentlich nicht so komplex. Sie haben viel von Oxygenierung gehört. Die CO2-Elimination hängt nur von zwei Größen ab, wie viel wird produziert oben und wie viel wird alveolär ventiliert. Und das heißt, es kommt darauf an zu wissen, wie viel ist die alveoläre Ventilation. In diesem Fall ist alveoläre Ventilation jener Bereich der Lunge, wo es Blutfluss gibt und Ventilation gibt gleichzeitig. Der Totraum zählt nicht mit. Der macht bei manchen der Strategien, die Sie gehört haben, zum Beispiel bei manchen der Hochpiep-Ventilationen, ist der Dead Space bis zu 80%, den man dann erreicht, wo kein adäquater Kontakt zwischen Blutfluss und Ventilation ist. Der Shunt spielt fürs CO2 eine relativ geringe Rolle. Das kann ich Ihnen vielleicht dann noch zeigen. Etwas, was man schon, weil ich bin ja aufgerufen, über das Metabolische auch zu sprechen. Das CO2 und damit das Bicarbonat, das entsteht durch die Carboanhydrase, durch der Erythrozyten und in vielen Geweben wird aus CO2 Bicarbonat gemacht. Und dieses Bicarbonat ist nicht nur da als Ion, sondern es ist auch als Stoffwechsel. Es wird gebraucht, um Fett zu verwerten, um Harnstoff zu machen und um Gluconeogenese zu machen. Das heißt, es ist ein Intermediärstoffwechselprodukt. Ohne CO2 geht das auch nicht. Das heißt, das CO2 hat eine ganze Reihe von Rollen, auf die ich nicht im Detail jetzt... Lassen wir mal die alveoläre Ventilation und denken Sie das immer, das ist nur der Anteil, also das, man denkt den Anteil der Lunge, wo Perfusion da ist und Ventilation. Normaler Wert 5 Liter. Dann hat man hier diese Kurve, die rote ausgezogene, zeigt an, wie das CO2 in den Alveolen ansteigt, wenn ich immer weniger ventiliere. Und Sie sehen, das ist eine gebogene Kurve und je mehr Sie ventilieren, umso niedriger ist das CO2 und je weniger Sie ventilieren, geht drauf. Die Sauerstoffsättigung erreicht ein Plateau. Das heißt, dieses Phänomen des Zugs, den ich in einem beladenen Zug bezüglich Sättigung oder einen entsättigten Zug, wo das funktioniert beim CO2 nicht so. Das hat auch mit der Bindung des CO2s im Blut zu tun. Das heißt, es ist quasi ein umgekehrt, das ist eins durch, das ist eine Hyperbel im Prinzip. Und das heißt, es sind unterschiedliche Phänomene, wie ich den Sauerstoff hineinbringe und wie ich das CO2 herausbringe. Das ist nicht äquivalent zu sehen. Und Sie sehen, mit steigendem CO2 gibt es ein fallendes pH. Das sind zwei Dinge, die direkt miteinander zusammenhängen. Und der gelöste Teil des CO2 ist gering. Der Teil, der gebunden ist, ist in drei Formen. Der größte Anteil ist gebunden an Hämoglobin. Und Sie sehen hier, dass es ein bisschen abhängig ist, die Menge, die drinnen ist, von der Sauerstoffsättigung. Das führt dazu, dass man nur im Prinzip so etwa zwischen 45 und 53 CO2 zwischen dem venösen und dem arteriellen Teil wechselt. Das heißt, es wird der Einfluss des Zurückströmenden ist nicht so essentiell unterschiedlich von dem Anteil, der schon drinnen ist im arteriellen Teil. Das heißt, Sie können, es ist auch das Ausatmenvolumen ist gefüllt mit ein bisschen mehr CO2, als dann im Blut schon kommt. Das macht einen riesigen Unterschied aus, weil Sie für den Sauerstoff, da gehen Sie ja von 150 mm Hg in der Alveole hinunter auf etwa 100. Beim CO2 gehen Sie bei der Beatmung von etwa fast 0, also 0,3% ist CO2 in der Luft, geht es hinauf auf 50 mm Hg. Beide zusammen am Ende vom Transportmenge sind nahezu äquivalent. Also es ist einmal 22 bis 24 Milliliter im Atemzug und sonst 20. Aber das müssen Sie am Ende erreichen. Was passiert, wenn man sich anstrengt? Und jetzt ist wieder Physiologie, also es steigt einmal der CO2-Output und Sie sehen von 10, vielleicht 8 Liter Minuten Ventilation bis auf 90 Liter kann man gehen bei maximalem Exercise. In dieser Zeit wird das PaCO2 fast konstant gehalten, es fällt ein bisschen. Das venöse CO2 fällt etwas mehr an aus dem Stoffwechsel, das heißt, man kriegt etwas höhere Werte, der Gap wird höher und das Tidalvolumen nimmt zu, und zwar es nimmt sofort zu. Schon 1 mm Hg CO2-Änderungen triggert einen Atemantrieb, normalerweise. Ja, bei unseren Patienten ist das vielleicht etwas anders gesehen, und das sind ein Normal- und ein Patient mit Pneumonie, da geht das viel schneller rauf, die kommen schneller an ihre Grenzen. Ein Patient, der eine kranke Lunge hat, kann dieselbe Leistung nicht erbringen. Der Gap am Ende zwischen den beiden Enden ist gleich, und besonders groß ist der Gap für das PO2 interessanterweise, wenn die Lunge krank ist. Fürs CO2 ist das nicht so. Habe Ihnen schon gezeigt, wenn das CO2 steigt, dann fällt der pH akut schnell, chronisch langsam. Chronisch heißt immer, es spielt noch ein Organ mit. Das Organ ist üblicherweise die Niere, die dann die H-Ionen ausscheidet, im Prinzip durch Bicarbonatrückresorption. Und was passiert jetzt, wenn Sie CO2 rückatmen? Lassen wir mal schauen, was passiert eigentlich in der Akutsituation. Dann sehen Sie, hier wird einfach, man atmet die eigene Luft wieder ein. Man sieht ab dem Moment, wo hier das CO2 nicht mehr ausgeschieden wird, das ist nur für eine kurze Zeit, das ist für eine Zeit von 5 Minuten, man sieht, dass das CO2 ansteigt, und zwar schlagartig, und das Minutenvolumen doch immerhin hier auch wieder von unter 10 Litern auf etwa 50 Liter. Das heißt, innerhalb von 5 Minuten, wenn Sie das CO2 nicht loswerden, ist der Atemantrieb ungefähr um den Faktor 10 erhöht, weil Sie versuchen, das loszuwerden. Und das hier, diese Grafik, zeigt, dass die Antwort pro Millimeter Hg Änderungen im CO2, also dieser Anstieg, ist der Antrieb ungefähr im Mittel 2 Liter pro Millimeter Hg, was Ihr Minutenvolumen zunimmt. Das heißt, es gibt einen immens hohen Antrieb, das CO2 und das pH konstant zu halten. Das hat, Sie haben gestern ein bisschen was von peripheren und zentralen Chemorezeptoren gehört, die spielen da natürlich eine Rolle. Das feuert sofort. Es ist praktisch unmittelbar beginnt dieser Effekt. Sie sehen es ja da, da wird rückgeatmet und unmittelbar beginnt das Atemminutenvolumen raufzugehen. Sie sehen hier noch einmal die Änderungen pro Milliliter. Also Sie sehen diese etwa 2 Liter. Jetzt sind die Menschen ein bisschen verschieden voneinander. Und da spielt der Sauerstoff auch noch eine Rolle, weil das CO2 ist ein Trigger, aber der CO2-Trigger ist abhängig vom vorhandenen Sauerstoff. Und da wurde der Sauerstoff festgehalten, entweder auf 40 mm Hg, auf 60, auf 80 oder auf 100. Und Sie sehen, auf dieses selben Rückatmungsstimulus, wenn die Hypoxie schon da ist, dann geht das mehr oder weniger schlagartig hinauf, während bei guter Oxygenierung ist es viel progressiver. Das heißt, die gut vorhandene Oxygenierung, man könnte sagen, es schützt vor Hyperventilation, bei Hyperkapnie allerdings, und das ist aus der Sicherheit zum Beispiel nach Narkosen bekannt, man detektiert Hypoventilation später, wenn man Sauerstoff zu viel gibt. Und damit erhöht man das Risiko, aber das ist dieses Phänomen umgekehrt. Ja, das heißt, zu viel Sauerstoff, in, zum Beispiel auch über die Sauerstoffmaske, führt dazu, dass die Response aufs CO2 schwächer wird. Nicht bei allen. Sie sehen, das sind zwei Individuen und dieses Individuum reagiert ganz wenig. Allerdings sieht man schon einen Unterschied. Der Beginn des entitalen CO2 ist etwa bei 35 oder bei 45. Das heißt, jemand, der schon chronisch hyperkapnisch ist, hat überhaupt eine andere Form der Response. Und Sie sehen, dass es eine individuelle Antwort, je nachdem, es wird steiler, diese Antwort im Allgemeinen für den Atemantrieb, wenn Sie hypoxisch sind. Was passiert jetzt? Jetzt haben wir gesagt, okay, also es gibt einen Atemantrieb und man ventiliert mehr, wenn das CO2 steigt. Hier wurde in einem Experiment bei jungen Männern das entitale CO2 von 5 auf 7 Kilopascal, also sagen wir von etwa 38 mm Hg auf ungefähr 53, erhöht entital. Man sieht einmal, dass der pulmonalarterielle Druck hinaufgeht. Er geht ordentlich hinauf bei diesen jungen Männern von etwa 9 auf etwa 15. Das ist eine etwa 50-prozentige Erhöhung des Widerstands. Und der Cardiac Output geht auch rauf. Das ist etwas kurios, ja, weil die Herzfunktion eigentlich bei Hyperkapnie etwas abnimmt. Sie wird aber je nach Individuum durch Sympathikotonus kompensiert. Weil natürlich ist es jetzt plötzlich ein Minutenvolumen, das um den Faktor 5 höher ist zu machen. Das ist ja ein Abweichen von der Normalität. Die haben auch, die jungen Männer machen auch mehr Schlagvolumen. Und die machen etwas mehr Herzfrequenz, was zu diesem Bild des Sympathikotonus ja wohl dazu passt. Der Blutdruck bleibt gleich und ich zeige Ihnen gleich etwas zur systemischen Zirkulation. Wenn Sie sich jetzt das Herz vorstellen, es muss bei dieser akuten pulmonalen Hypertension das rechte Herz größer werden auf Kosten des linken Herzens, wobei hier das Herz insgesamt ein bisschen größer wird und durch den Sympathikotonus kompensiert wird. Bei kranken Menschen muss man damit rechnen, dass das überproportional große Behinderung des rechten Herzens und durch das Septum-Shift, der hier in der Abflachung des Septums auf diesem quasi symbolischen transgastrischen Echobild führt dazu, dass auch das linke Herz bezüglich Füllung behindert ist und in der Kontraktion muss das Septum zuerst ausweichen, bevor es überhaupt eine Kontraktion machen kann. Das heißt, es wird ineffizienterer Cardiac Output. Das ist, also es gibt pulmonale Hypertension auf nicht sehr große. Jetzt, warum macht der Körper diese pulmonale Hypertension? Er macht das vielleicht um die alveoläre Ventilation oder die Möglichkeit, CO2 loszuwerden, zu erhöhen. Wenn Sie das als symbolische Lunge von oben nach unten, unten ist blau, Schand, dann wäre im roten Bereich wäre Blutfluss und Ventilation vorhanden und im gelben Bereich geht es in den Totraum. Wenn Sie pulmonale Hypertension machen, dann wird ein Teil der Gefäße enger, das heißt, Sie verteilen Blut im Prinzip von unten auch nach oben in den höheren Lungenanteil, weil sie einen höheren Druck haben. Das heißt, Sie haben plötzlich fürs CO2 eliminieren zwar eine größere Austauschfläche, Sie haben aber eine proportional steifere Lunge, weil da Blut drinnen steht, weil die Steifheit der Lunge auch durch die Füllung, durch Flüssigkeit bedingt ist. Das heißt, die Atemarbeit nimmt zu. Ja, das heißt, das ist, wahrscheinlich ist der Hintergrund im Prinzip, wie kann ich effizient möglichst schnell mein CO2 loswerden. Auch warum? Weil in der systemischen Zirkulation schaut es nämlich dann umgekehrt aus. Also die Gefäßreagibilität ist ja in den Lungengefäßen umgekehrt von dem System. Und das, ja, ich zeige Ihnen hier, und zwar ist es jetzt systemisch. Wir wechseln von der Lunge, wo es vielleicht Sinn im Sinne der Elimination macht. Und dieses schräge Ding hier, das soll eine Arteriole sein. Ich habe Ihnen als Zahlen hingeschrieben, das CO2, das vorhanden ist. Also das wäre normal. Und Sie sehen, gut, wenn Sie hyperventilieren, wird die Arteriole dünner und dann wird sie immer dicker und dann wird sie auch wieder dünner. Das ist in dieser Grafik gezeigt. Also es gibt eine Dynamik, der Veränderung der Systemgefäße, die zuerst massiv dilatieren und ab so irgendwo bei 100 PCO2 überwiegt wieder die Konstriktion, auch in den Systemgefäßen, aber primär massive Vasodilatation, das erklärt Ihnen, was ich vorher gezeigt habe, dass der Blutdruck ziemlich gleich bleibt, obwohl das HZV bei diesen jungen Probanden angestiegen war, weil die Arteriolen im Systemkreislauf durch das CO2 primär dilatieren, aber das ist nicht eine generelle Regel, die über das gesamte Spektrum geht. Wenn es sehr hoch wird oder für dieses Individuum sehr hoch, die Reabilität ist, glaube ich, individuell verschieden, dann kann es zu massiven pulmonalen Hypertensionen auch und systemischen Hypertensionen kommen bei hohem CO2. Also da, die haben ja gefunden, dass das HZV nur so ein bisschen sich ändert. Das ist nämlich diese Kurve, die da unten geht. Das ist konstant und fällt dann ab 100 PaCO2 nach unten. Was passiert am Herz? Das CO2 spielt auch am Herzen etwas. Wenn man CO2 zugibt, dann nimmt der Koronarfluss zu. Naja, das macht schon irgendwie Sinn, weil wenn der Stoffwechsel läuft und die zum Beispiel Hypoxiebedarf steigt oder wenn Hypoxie steigt, hier sehen Sie Reduktion des Koronarflusses, also da nimmt auch das PO2 in dem Gewebe nimmt ab, ja, von etwa 25 mm Hg hinunter auf etwa 5. Und Sie sehen parallel dazu, wie dann das CO2 massiv ansteht. Also das CO2 wäre eigentlich ein praktischer Trigger, um lokal Vasodilatation machen. Das macht es effektiv auch in der Koronarzirkulation. Jetzt müssen Sie sich eines vorstellen, wenn Sie dann hyperventilieren, bei jemandem, der eigentlich hypoxisch ist, dann machen Sie die Koronarien zu. Ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz gut. Das heißt, dieses autoregulatorische des CO2s in den verschiedenen Organen, das funktioniert beim Hirn ganz ähnlich, das funktioniert beim Darm ganz ähnlich. Also es gibt ganz, ganz viele, die Organe reagieren auf CO2 mit eher Gefäßdilatation, außer die Lunge. Also diese Bilder haben alle schon einmal gesehen, wenn man große Volumen ventiliert, wird die Lunge krank, nach 20 Minuten schon. Jetzt ist diese Idee, und das ist interessant, dass diese Idee ungefähr in den 2000er Jahren extrem populär war, permissive Hyperkapnie, und wie können wir damit leben? Und dann werden derartige Bilder gezeigt, also das ist dieselbe schädigende Ventilationsstrategie vom mit CO2 und ohne Hyperkapnie. Und Sie sehen, dass PaO2 nimmt in denen mit Hyperkapnie weniger ab. Das sind die besseren. Und es werden in der Eukapnie, also wenn man das CO2 konstant hält, bei derselben schädigenden Lunge werden Neutrophile mehr, hier, das ist ohne CO2, akkumulieren Neutrophile. Also es gibt da Inflammation. Es finden die Neutrophilen, ob das jetzt, es ist sicher mehr als nur ein vaskulärer Faktor. Man könnte sagen, man vasokonstringiert so viel, bis die Gefäße so eng ist, dass die Leukozyten nicht mehr durch können, naja, dann bleiben sie halt stecken in der Lunge. Ja, so einfach ist das, glaube ich, nicht. Aber also Hypokapnie schien in diesen relativ kurzzeitigen Experimenten zumindest für die Akkumulation von Entzündungszellen beneficiell zu sein. Und es wurde gezeigt, dass das so etwa bis 5% eingeatmetes CO2, also Sie atmen praktisch fast das, was Sie ausatmen, geben Sie dazu. Also das ist dann, man endet dann irgendwo zwischen 50 und 60. In diesem Experiment, ich finde das ganz interessant, da ist es auch angewandt worden für nicht lokale Schädigung der Lunge, sondern für ferne Schädigung. Und zwar wurde eine Ischämie-Reperfusion des Darms, Sie sehen hier den geschädigten Darm, ja, das ist der histologische Schädigungskor, und in der Lunge ist in dieser Ischämie-Reperfusionsmodell bei Hyperkapnie gegenüber den Kontrollen eine deutlich niedrigere Permeabilität. Das heißt, die Leckheit der Lunge in einem akuten Darm Ischämie-Reperfusionssyndrom kann durch Hyperkapnie hintangehalten werden, aber nur bis etwa 5% zugegebenem CO2. Die Azidose, die entsteht, allerdings, da beginnt man sich irgendwie Gedanken zu machen, wenn man sieht, dass die Azidose eigentlich auch schädigt. Und da wurde Azidose am Darm, das ist normaler Darm und das ist Darm, der HCl-Infusion dem Patienten gegeben wurde. Oder dem, das ist natürlich ein Tierexperiment. Und Sie sehen histologische Schädigung mit Azidose. Und das ist, wenn man einen Antagonisten für NO gibt. Ja, also das spielt die NO-Freisetzung eine Rolle in dieser Schädigung des Darms auf Azidose. Jetzt haben wir also Hyperkapnie. Einerseits akkumuliert es keine weniger Leukozyten in der Lunge. Damit Verminderung dieses inflammatorischen Stimulus in der Lunge. Es vermindert auch den fernen Stimulus, aber Azidose per se schädigt Organe. Azidose macht auch zum Beispiel hier in einem Experiment, dass mit Tieren, die azidotisch gemacht wurden, die wachsen weniger. Das sind die gestrichelten unten. Das heißt, es gibt eine Wachstumsbehinderung bei Azidose. Und bei Nierenkranken sieht man, dass die Proteinabbau ist viel höher bei Azidose und das kann vermindert werden, wenn man Bicarbonat füttert, den Patienten mit chronischer Nierenerkrankung, was ja routinemäßig gemacht wird. Also es gibt die Idee, permissive Hyperkapnie Benefit. Auf der anderen Seite macht es metabolisch auf jeden Fall Körperreduktion. Man könnte sich das jetzt überlegen, warum macht das vielleicht Sinn, wenn der Körper senst, da ist zu viel Stoffwechsel, dann baut er das ab, was viel Stoffwechsel macht. Und das sind eigentlich die eiweißreichen Organe wie Muskel, Leber, Darm. Ja, also es könnte sozusagen ein Projekt sein, wenn das CO2 hoch ist, ich will das nicht, dann kann ich nur meine Organe kleiner machen. Ist natürlich schon blöd, wenn dann der Muskel weg ist. Und ja, dann kann man sagen, okay, machen wir halt die Azidose weg, vielleicht ist die böse. Und da sehen Sie wieder so ein Modell, Ischämie-Reperfusion in diesem Fall jetzt an der Lunge. Dann wurde Hyperkapnie gegeben, Sie sehen die Schädigung bei den Kontrollen. Bei Hyperkapnie die Schädigung weniger, in dem Fall ist es KF, das ist ein Maß für die Permeabilität, also das Austreten von Flüssigkeit aus der Lunge. Und wenn man diese Azidose, die durch die Hyperkapnie, also das hohe CO2 entsteht, buffert, dann ist die Schädigung fast so groß, wie wenn sie gar nichts getan hätten. Das heißt, bei der Hyperkapnie spielt die Azidose einen günstigen Effekt und Buffern, diese Idee des Buffern der permissiven Hyperkapnie macht das Ganze sicher eher schlechter als besser. Und das ist nur Wet-Dry-Ratio, also wie die Lunge schwer wird, dasselbe Muster. Also da kann man nichts Neues dazu sagen. Und jetzt kommt noch ein interessantes Element, wie heilt die Lunge? Und das ist jetzt wandern wir aus den 2000er Jahren in die 2005er, 10er Jahre. In der Mitte Normokapnie, links Hypokapnie, rechts Hyperkapnie und dann ist auf der Y-Achse der Prozentsatz der Zellen, die ihre Schädigungen, durch mechanische Belastung haben die Risse in den Zellen erzeugt. Und diese Risse werden am besten bei Normokapnie repariert. Und sowohl bei Hypokapnie wie bei Hyperkapnie ist die Reparatur der Zellen etwas behindert. Das heißt, das funktioniert nicht so gut. Also scheint dieses CO2, an dem wir gewöhnt sind normalerweise, an dem wir leben, schon etwas Günstiges zu sein. Und jetzt ändert das CO2 von dem, dass ich sage, naja, das ist ja nur Säure-Basen-Haushalt und das ist ja nur ein Abfallprodukt, zu etwas doch Interessanten, weil das Ödem-Entfernen ist abhängig von der Natrium-Kalium-ATPase. Nur die wird durch CO2 hinunterreguliert, leider. Das heißt, es ist die Akkumulation von Neutrophilen vielleicht nicht so hoch. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wenn man alle Experimente zusammennimmt, ob das alle konsistent sind oder weil das sind immer dieselben Autoren, die dann solche Dinge präsentieren. Aber auf jeden Fall, die Klärung des Lungenödems ist durch Hyperkapnie eher behindert. Ja, also das ist nicht gut. Und was das Ganze noch ein bisschen steigert, ist, dass das CO2 NF-kappa-B hinunter verändert, die Phagozytosefähigkeit der Neutrophilen verändert. das antimikrobielle Killing, also es gibt Pseudomonas-Versuche, dass da mehr Pseudomonas bleibt in der Hyperkapnie in der Lunge, allerdings nur als Abstrakt publiziert. Ja, aber es scheint, die Veränderungen eines einfachen Abfallproduktes wie das CO2 einen immensen Effekt auch im genetischen Bereich ihrer Zellen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, okay, der Körper baut ab, was er nicht brauchen kann, weil er das Gefühl hat, ich habe jetzt zu viel Körper, dann bei hohem CO2, den lasse ich einfach weg. Es hat also bis in die genetische Steuerung greift Abweichungen des CO2s ein. Und damit habe ich zwar unmittelbare Inflammation durch wahrscheinlich die Kombination auf vaskulären und Recruitment-Faktoren kann ich beeinflussen, aber die Heilung kann ich negativ und die Infektionsgefahr offensichtlich auch. Vielleicht passt es auch zu deinen vielen Studien, dass man am Ende mit den vielen Strategien, wo man in Extreme gegangen ist, gar nicht so wahnsinnig viel Tolles gefunden hat, weil der Körper so sehr versucht, auf seiner Track zu bleiben. Und so schließe ich. Die Lunge ist metabolisch ein höchst aktives Organ. Ja, nicht nur, weil sie Brennstoff liefert und die Abgase los wird. Man braucht ein ventilatorisches Volumen, wo auch Blutfluss drinnen ist, damit man das CO2 los wird. Das hohe CO2 ist massiv kreislaufwirksam, und zwar pulmonale Hypertension, systemische Vasodilatation, aber konzentrationsabhängig variabel. Acidose wirkt katabol. Permissive Hyperkapnie ist ein Doppel, also sozusagen etwas mit zwei Seiten, möglicherweise etwas weniger initiale Inflammation, würde noch etwas Sinn machen, aber wenn es die Heilung auch behindert, nicht wahnsinnig klug all along. Das heißt, da ist wahrscheinlich das Maß, nicht zu viel davon zu tun, und mit dem möchte ich schließen und Sie dann nur noch einladen, natürlich Metabolismus heißt auch beim Nutrition Day am 19. November mitmachen, und jetzt stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung.